Ja, vielen Dank für das Abholen im Kontext. Vor 3 Jahren circa war ich auf einer Dienstreise in Österreich. Und nachdem wir den Arbeitstag abgeschlossen hatten, hatten wir uns abends dazu verabredet, dass wir einen Ausflug machen zu einer Hängebrücke. Und ich habe euch ein Foto mitgebracht von eben dieser Hängebrücke. Seht sie oben. Ich weiß nicht, wer von euch ist schon mal auf so einer Hängebrücke gewesen? Einmal bitte die Hände hoch. Ja, es sind schon ein paar, die diese Erfahrung mit mir teilen. Das muss nicht dieselbe sein. Ich glaube, Willingen-Winterberg gibt es auch eine ähnliche. Und ich nehme euch mal ganz kurz mit, wie es mir dort ging. Wir sind dorthin gefahren mit Arbeitskollegen, Geschäftspartnern, die auch mit dabei waren. Und dann will man ja auch irgendwo ja, sein Gesicht wahren. Aber ich hatte richtig Bauchschmerzen. Ich dachte mir, oh nee, darüber laufen. Ich habe mir die Frage gestellt, warum? Warum sollte ich das tun? Und als wir auf dieser Hängebrücke losgingen und wir waren dort auch mit einem Stahllieferanten, und da habe ich mir die ganzen Stahlseile so angeguckt zum Anfang. Wie wird das halten? Wird das stabil sein? Wie sieht das hier aus? Und gerade wo wir dann losgingen von der einen Seite des Berges, dann war der Gang noch relativ sicher. Aber umso mehr wir in die Mitte kamen, umso mehr fing das alles an zu schaukeln und zu wackeln. Und wenn dir einer von vorne entgegenkam, ich habe mich über jeden gefreut, der nicht kam. Weil wenn einer kam, dann musstest du an die Seite gehen und durch den Moment, dass du an die Seite gehst, fing das Schaukeln noch stärker an zu werden. Du musstest dich festhalten. Wir mussten einmal rüber und nachher wieder zurück. Aber das war ein Erlebnis, wo ich mich danach sehr, sehr gefreut habe, wo ich endlich wieder festen Boden unter den Füßen hatte. Wo ich ein festes Fundament unter den Füßen hatte und fest stand. Und vielleicht kennst du das auch nicht aus so einer Hängebrücke, sondern wenn ich an den Bau denke, an so einen Garagenbau, wenn du den Dachstuhl aufrichtest und du läufst da oben über diese Sparren rüber, das ist schon ein bisschen mulmig und wenn da Bretter drauf liegen, ist alles gut. Dann machen wir uns da nicht so viele Gedanken drum. Aber wenn wir da einfach nur nach unten sehen, wird uns mulmig. Wir brauchen ein festes Fundament unter den Füßen, um sicher zu stehen. Und genauso ist es auch im Glaubensleben. Wir brauchen im Glaubensleben ein festes Fundament, auf dem wir gegründet feststehen können, um den Angriffen standzuhalten. Den Angriffen, die von außen kommen, aber auch von innen kommen, wie wir weiter im 2. Petrusbrief noch sehen werden in dieser Serie aus dem Petrusbrief. Vielleicht hast du dir schon mal die Frage gestellt, so ein Ereignis aus der Bibel, Mensch, wenn ich da dabei gewesen wäre, dann würde mein Glaube so richtig feststehen. Wenn ich bei Gideon dabei gewesen wäre, wenn ich vielleicht bei Daniel in der Löwengrube gewesen wäre, wenn ich das erlebt hätte, dann würde mein Glaube fest sein. Oder wenn ich dabei gewesen wäre, wie David Goliath besiegt, wenn ich vielleicht sogar selber David gewesen wäre. Kennst du solche Fragen? Oder wenn ich beim Volk Israel dabei gewesen wäre, wo Gott das Meer teilt und sie einfach durch dieses Meer durchgegangen sind, wenn ich das erleben würde, dann würde mein Glaube feststehen. Dann hätte ich ein festes Fundament. Müssen wir uns mal vorstellen, wer von euch hat schon mal eine Wattwanderung gemacht? Ich weiß von Leuten, die dieses Jahr zum ersten Mal, als Erwachsene sogar, im Watt waren. Und das muss man sich mal vorstellen, man geht in dieses Watt rein und die Füße, wie schmutzig die dann werden, ne? Wie dreckig die dann sind bis oben hin. Und dass es vielleicht für den einen oder anderen auch eklig ist. Und sich mal vorstellen, Gott teilt das Meer, man geht durch das Meer durch, trockenen Fußes. Was für ein geniales Wunder. Wenn ich da dabei gewesen wäre, dann würde mein Glaube feststehen, oder? Heute wollen wir uns anschauen, was einer dieser Zeitzeugen dazu sagt im 2. Petrusbrief. Wir haben eben schon den ersten Teil, die ersten 11 Verse gehört. Die 2 Predigten daraus haben wir schon gehört. Das ist schon etwas länger her. Das war Anfang März. Aber wir setzen jetzt heute fort und auch die nächsten Wochen. Ich will euch ermutigen, eure Bibeln aufzuschlagen, eure Bibeln auch mitzubringen im 2. Petrusbrief. Das ist relativ weit hinten in der Bibel. Und dann wollen wir heute die Verse 12 bis 21 uns anschauen. Wir werden heute sehen, worauf Petrus seine Hoffnung setzt. Wir werden sehen, was die Grundlage für Petrus seine Hoffnung ist und was er seinen Empfängern auch weitergibt. Wenn wir uns zurückerinnern an die Serie aus dem 1. Petrusbrief, dann ging es im 1. Petrusbrief darum, dass Petrus an die Zerstreuten geschrieben hat, ne, an die Verfolgten, die in der Zerstreuung sind, ne, Bithynien, Asien, Galatien, Kappadokien und so. Die waren unter Verfolgung, unter Nero, haben wir uns oft genug angeschaut. Und nun schreibt er ihnen einen 2. Brief. Und dieser 2. Brief richtet sich an eben genau dieselben Empfänger. Das sehen wir in 2. Petrus 3, Vers 1. Es ist schon der 2. Brief, den ich euch schreibe. Er schreibt an die gleichen Empfänger, aber diesmal geht es nicht um Verfolgung. Die Zeit wird sich gelegt haben, es wird ruhiger geworden sein und die Verfolgung wird nicht mehr so die Überhand genommen haben, dass sie unter Druck standen, sondern was sich jetzt so langsam einschleicht, ist Wohlstand, ist Ruhe, Gemütlichkeit. Und Petrus fängt auf einmal an, er muss diese Gemeinde, diese Empfänger, er muss sie warnen, er muss sie vor Irrlehrern warnen, weil Irrlehren aus der Gemeinde aufkommen und in die Gemeinde reinkommen, von außerhalb, aber auch von innerhalb. Und er beschreibt hier, wie man sie erkennen und identifizieren kann und gibt dafür ein wunderbares Mittel. Lasst uns diesen Text einmal gemeinsam lesen. Ich würde euch dazu einladen, aufzustehen zu der Textlesung. Ich spreche danach noch ein Gebet. 2. Petrus 1, die Verse 12 bis 21. Darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere. Da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Mein Vater im Himmel, ich komme zu dir und danke dir für dein wunderbares Wort, das wir in unseren Händen halten dürfen. Vater, ich danke dir dafür, dass du dich dazu entschieden hast, dich in deiner Schöpfung zu offenbaren, dass es dich gibt, dass es einen Gott gibt, dass wir das bis heute auch wahrnehmen können und dass wir es auch so im Römerbrief lesen dürfen. Aber ich danke dir auch dafür, dass du uns dein Wort hinterlassen hast, dass wir in deinem Wort sehen können, wie du bist, dass wir sehen können, wie dein Plan mit der Welt ist und wie wir gerettet werden können. Herr, danke dafür, dass wir dein Wort haben dürfen. Sei du jetzt bitte bei uns in diesen nächsten Minuten, wo wir uns dein Wort anschauen wollen. Gib du mir bitte eine ruhige Zunge, langsame Worte, dass das Wort aufgenommen werden kann, dass wir erbaut werden durch dein Wort, Herr. Bitte bereite du den Boden vor, dass wir einen fruchtbaren Boden haben dürfen, wo das Wort wirklich auch Frucht tragen kann, wenn es aufgeht. Segne du uns jetzt in dieser Zeit ganz besonders und ich danke dir dafür. Amen. Ich habe die Predigt heute überschrieben mit einem Weckruf an die Gemeinde. Und dann werden wir uns drei Predigtpunkte anschauen. Der erste Punkt ist: Gemeinde, wache auf. Das werden die Verse 12 bis 15 sein. Dann die Verse 16 bis 18 ist der zweite Predigtpunkt: Vertraue auf die Lehre und das Zeugnis der Apostel und Propheten. Und der dritte Punkt dann: Halte fest an dem Wort. Das sind die Verse 19 bis 21. Kommen wir zum ersten Punkt: Gemeinde, wache auf. Wir sehen hier, wie Petrus seinen Text beginnt und schreibt: Darum will ich es nicht versäumen, in Vers 12. Wir sehen hier ganz interessant, wie Petrus ein Hirtenherz hat. Petrus als Hirte und Ältester einer Gemeinde, er hat ein Hirtenherz um seine Seelen, um die Mitglieder der Gemeinde. Und er schreibt ihnen, schaut mal in den Text, dreimal. Vers 12, ich will es nicht versäumen. Dann Vers 13, ich halte es aber für richtig. Und dann Vers 15, ich will dafür Sorge tragen. Petrus ist etwas sehr, sehr wichtig und er betont es hier dreimal. Ich will es nicht versäumen. Ich halte es für recht. Ich will dafür Sorge tragen, dass ihr es wisst. Und damit kommt er diesem Auftrag nach, dem Jesus ihn gegeben hat. Wenn wir uns daran erinnern, Jesus gibt ihm den Auftrag, wo er zu ihm spricht und sagt: Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du gefallen bist und wenn du wieder erstarkt wirst, dann gehe zurück und stärke deine Brüder. Das war der Auftrag, den Jesus Petrus gegeben hat. Und Petrus geht und stärkt seine Brüder. Er warnt sie vor Verfolgung. Er warnt sie, in den Verfolgungen durchzustehen. Und hier sagt er jetzt, und wenn ihr Lehren kommen, muss ich euch ermahnen. Und er muss sie quasi richtig wachrütteln und aufwecken. Immer wieder erinnern. Ich muss euch aufwecken. Wir haben es heute auch schon in der Einleitung gehört. Das war nicht abgesprochen mit Willi. aus 5. Mose 8, Vers 11, wo wir es gesehen haben, dieses Erinnern. Ich muss euch erinnern. Es sieht auch schon ab Vers 8, Vers 2, geht es auch schon los, wo Gott zu seinem Volk sagt, ich muss euch erinnern. Erinnert euch immer wieder. Wir sind vergessliche Wesen. Wir müssen immer wieder erinnert werden. Und wir haben auch einen ganz klaren Befehl, den wir als Gemeinde auch sehr praktisch immer ausleben, wo wir uns an etwas erinnern. Was ist es? Genau, ich habe es gehört. Abendmahl oder wie es auch genannt wird, Gedächtnismahl, das Erinnerungsmahl, das Mahl des Herrn. Es ist ein Auftrag, den wir haben, um uns immer wieder zu erinnern. Es scheint also wichtig zu sein, dass wir Menschen Erinnerungen brauchen. Dass wir Menschen immer wieder erinnert werden müssen. Und deswegen kommen wir auch Sonntag für Sonntag immer wieder zusammen. Und wir hören auf das Wort, wir singen Lieder, wir singen uns Wahrheiten zu, weil wir an Dinge erinnert werden müssen, weil wir Menschen so vergesslich sind. Petrus will jetzt hier seine Empfänger und uns heute aufwecken und uns erinnern. Schaut mal in Vers 13. Ich will euch aufwecken, indem ich euch erinnere. Und woran möchte er sie erinnern? Er möchte sie erinnern, dass der Zustand nicht bei ihnen eintritt, den wir in Vers 9 gesehen haben. Willi hat es eben nochmal gelesen. Wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Er hat es vergessen. Er denkt da nicht mehr dran. Er weiß nicht mehr, wo hat Gott mich eigentlich überhaupt rausgezogen. Wir müssen immer wieder daran erinnert werden. Wir müssen immer wieder daran erinnert werden, was wir sowieso bereits wissen, damit wir es nicht vergessen und damit wir das auch in die Praxis umsetzen können. Wir müssen in dem Glauben der Wahrheit fest gegründet sein, damit wir nicht von jedem Wind der Lehre hin und her geworfen werden, wie wir es in Epheser 4, Vers 14 sehen. Wahrheit muss immer wieder wiederholt werden, weil wir Gläubigen so schnell vergessen, weil wir Menschen so schnell vergessen. Und Vertrautheit mit Dingen kann häufig zu Missachtung führen. Ich weiß das eh schon alles. Das ist nicht für mich. Wir gehen Sonntag zum Gottesdienst, wir hören die Predigt und wir gehen nach Hause und am Mittagstisch haben wir schon vergessen, was der Predigttext war oder was der Inhalt war. Was noch viel schlimmer ist und passieren kann, noch viel gefährlicher ist, wenn wir es anschauen, wenn wir schlafen, wenn die Gemeinde schläft, wenn wir nicht wach sind, dann sehen wir es in Matthäus 13. Matthäus 13, Vers 24. Dort erzählt Jesus ein Gleichnis. Matthäus 13, ab Vers 24. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Und jetzt schaut mal, was die Leute tun. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, zeigte sich auch das Unkraut. Und die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen in deinem Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan. Wir werden diese Stelle jetzt nicht auslegen, aber einfach nur, um uns daran zu erinnern und wachzuhalten. Es ist ein klares Ziel der Bibel immer wieder, dass wir aufgeweckt werden müssen. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, kann es sein, dass du schläfst? Kann es sein, dass ich schlafe? Dass unser Glaubensleben eingeschlafen ist und dass wir aufgeweckt werden müssen? Weil wir vergessen haben, wovon wir errettet worden sind, Vers 9. Dass wir dorthin wieder zurück müssen. Und Petrus, es ist ein Anliegen und ein Herzensanliegen zu sagen, ich will dafür Sorge tragen, euch aufzuwecken, dass ihr wieder wach werdet. Er will sie aufwecken und wach halten. Manchmal müssen wir aufgeweckt werden, weil wir schlafen. Sehen wir auch in Epheser 5, Vers 14. Und oft schlafen wir, weil wir Dinge, die wir einmal wussten, wieder vergessen haben. Genau, Epheser 5, Vers 14. Wache auf, der du schläfst und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Dort haben wir es auch, diese Stelle. Wir müssen aufwachen. Und es ist kein Zufall, dass wir das überall in der Schrift immer wieder sehen. Und deswegen ist es auch keine Sache, die ein Thomas euch sagt, wacht auf, das sage ich mir selber. Wir müssen für uns selber oder zu uns selber reden und sagen, wach auf. Vielleicht schlafen wir, ich will euch erinnern. Die Geschwister wussten diese Dinge vielleicht noch, über die Petrus hier sprach. Aber wie lange noch? Wann würden sie die vergessen? Die Erinnerung an ihre Errettung und Berufung muss immer wieder wachgehalten werden. Und warum tut Petrus das? Warum erinnert sie hier so dolle und will sie immer aufwecken? Weil er weiß, dass er gehen wird. Wir sehen es in dem Text. solange ich in diesem Leibesbild selbst bin, will ich euch aufwecken, indem ich euch erinnere, Vers 13. Und jetzt 14, da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch der Herr Jesus Christus eröffnet hat. Petrus weiß, dass er sterben wird. Jesus hat es ihm gesagt. Jesus hat ihm gesagt, dass er sterben wird und auch wie er sterben wird. Und das hat er ihm schon damals gesagt, vor einigen Jahren zuvor. Aber jetzt ist Petrus wahrscheinlich alt geworden und er sitzt wohl in einer Gefängniszelle in Rom und er weiß, es geht dem Ende hinzu. Und wir sehen es in der Bibel zwar nicht, wie Petrus gestorben ist, aber die Kirchengeschichte überliefert uns, dass Petrus ebenso wie unser Herr auch gekreuzigt wurde. Aber Petrus sagte, ich bin nicht würdig, so gekreuzigt zu werden wie mein Herr, kreuzigt mich kopfüber. Und Petrus wurde kopfüber gekreuzigt und nicht so wie unser Herr. Er weiß, dass er gehen muss und hat noch diesen wichtigen Appell. Das ist wie, wenn wir als Eltern, wie ein Vater, der vielleicht für eine längere Zeit wegfährt. Wir waren jetzt mit meiner Frau zusammen, auch in Wittenberg auf der Hirtenkonferenz in der Lutherstadt. Das war einfach nur herrlich. Von Dienstag bis Samstag, unsere Kinder durften bei meiner Schwiegermutter bleiben. Und da war es auch so, dass wir, wo wir losgefahren sind, du deinen Kindern sagst, achte darauf, das ist wichtig. Seid gehorsam. Hört auf Oma. Das kennen wir doch alle, oder? Und Petrus weiß hier, dass er sterben wird und er wird nicht müde zu sagen, ich will euch erinnern, ich will euch aufwecken. So als würde er den wirklich so ins Gesicht fassen wollen, sondern wach auf, sei wachsam. Was auch wichtig zu beobachten ist an dieser Stelle hier, Petrus benennt oder etabliert, weil er jetzt weiß, dass er sterben wird, keinen Nachfolger. Das heißt, wenn wir römisch-katholische Kirche, Papst als Nachfolger von Petrus, Petrus weiß, dass er geht und er sagt nicht, achtet auf diesen Nachfolger oder hört jetzt ab jetzt auf diesen Apostel. Nein, Petrus sagt, ich will euch daran erinnern und deswegen schreibe ich euch diesen Brief. Deswegen gibt es auch in der heutigen Zeit keine Daseinsberechtigung für einen Petrus auf Erden oder für weitere Apostel. Weil Petrus sagt, ich weiß, ich werde gehen und ich hinterlasse euch etwas und deswegen schreibe ich euch etwas nieder und gebe es euch weiter. Und woran sollen sie sich erinnern? Petrus sagt, ich will es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schaut einmal ganz kurz in den Text, wie oft wir diese Dinge sehen. Wir sehen diese Dinge schon in Vers 8. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind, dann sehen wir Vers 9. Wem dagegen diese Dinge fehlen, dann Vers 10. Denn wenn ihr diese Dinge tut, in jedem Vers, diese Dinge. Und dann Vers 12. Ich will euch an diese Dinge erinnern. Und dann Vers 15. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch nach meinem Abschied jederzeit diese Dinge in Erinnerung rufen könnt. Ich glaube, Petrus will uns was sagen. So oft kommt er mit dem diese Dinge. Was sind diese Dinge? Das sind die Dinge, die wir in den Versen davor, die Willi uns eben gehört haben, die er ihnen geschrieben hat. Die Predigten, die wir dazu schon gehört haben. Das sind diese Dinge, an die er sie erinnern möchte. Die Tugenden, die sie ausüben sollen und die Berufung und Erwählung, die sie haben. Er sagt, erinnert euch daran, werdet euch dessen bewusst. Wie schon erwähnt, ich empfehle euch dazu, die Predigt gerne nochmal anzuhören und nachzuhören, wenn ihr die suchen wollt. 8. und 15. März waren das. Aber auch diese Dinge, die jetzt gleich noch kommen werden in seinem Text. Er beginnt ja jetzt gerade noch, er ist ja erst am Anfang seines Briefs und er schreibt, ich möchte euch an diese Dinge, die jetzt gleich kommen werden, das, was ich gleich noch sagen werde, daran möchte ich erinnern. Und er baut das förmlich in seiner Argumentation hier auf. Schau mal in den Text. Vers 12 beginnt mit darum. Darum will ich es nicht versäumen. Und wenn wir ein Darum in der Bibel sehen, dann fragen wir immer nach einem Warum. Wenn wir darum sehen, warum. Das heißt, wir müssen da gucken, warum. Und dann gehen wir nach vorne und dann schauen wir, das ist genial. Schaut mal nach vorne, Vers 10, da beginnt der Satz davor. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Auserwählung festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Willst du niemals zu Fall kommen in deinem Glaubensleben? Hier ist die Antwort. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Und auch hier müsste man richtigerweise sagen, okay, Vers 10 beginnt mit einem Darum. Warum? Und dann wieder nach vorne. Und dann sehen wir, dass Leute auf einmal es vergessen, wie sie gerettet wurden. Vers 9. Darum will ich es nicht versäumen. Darum will ich Sorge tragen. Darum halte ich es für recht, euch zu erinnern und euch aufzuwecken, die ihr schlaft. Und er will sie warnen. Er will sie in diesem zweiten Brief warnen vor den ganzen Verführern, die kommen werden. Schauen wir in 2. Petrus 3 in dem Brief weiter. Ich habe eben schon ganz kurz den ersten Vers zitiert. Dort schreibt er nämlich in den ersten 4 Versen, was sein Anliegen ist. Und das ist immer super, wenn ein Autor der Bibel uns in seinem Buch eine Absichtsbegründung gibt. Dann haben wir schon die Absichtsbegründung für den ganzen Brief oder das Evangelium, ne? Das ist bei Johannes auch sehr stark. Aber schaut mal, 2. Petrus 3, 1 bis 4. Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um, Absichtsbegründung, durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken. Wieder, aufwecken, erinnern. Damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind und dessen, was euch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Und dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang an der Schöpfung gewesen ist. Seht ihr, die Gemeinde ist damit konfrontiert, dass Leute rumlaufen, das ist ja 70 nach Christus circa, 60, 70 nach Christus. Und sie laufen und sagen, wo ist denn die Wiederkunft? Wann kommt Jesus wieder? Ja, er ist hochgefahren in den Himmel, das erzählt ihr alle. Aber wo kommt er wieder? Wo ist die Wiederkunft? Und sie fangen an, als Spötter gegen die Apostel, gegen die Gemeinde zu schießen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere angefangen hat zu zweifeln. Dass er auf einmal fragen hat, ist es wirklich so? Jesus ist weg. Wie geht es jetzt weiter? Selbst seine Jünger hatten das ja auch nach der Himmelfahrt. Wo Jesus gestorben war und im Grab lag, wo Petrus auch so, komm, lass uns wieder fischen gehen. Sie mussten ermutigt werden. Verführer, Mythen und Fabeln waren zu der damaligen Zeit sehr willkommen. Noch eine Geschichte, die so wunderbar klingt. Erfahrung, dort kann ich nachlaufen. Das ist so spannend, was hier so passiert. Da hat Paulus Titus auch schon gewarnt, in Titus 1, Vers 14, das werden wir uns jetzt nicht anschauen. Und der war Ältester einer Gemeinde in Kreta und wir haben die Tage so einen wunderbaren Vortrag darüber gehört, über die kretanische Gemeinde und wie Titus sie ermahnen muss. Und auch dort erinnern durch das Wort Gottes. Aber auch bei Timotheus. Schaut mal, wir wollen uns einen Pastoralbrief als Parallele einmal kurz anschauen. 1. Timotheus. Paulus schreibt an seinen Jüngern, 1. Timotheus 1, 4, was das Problem der Christen in der damaligen Zeit war. Und sich nicht mit Legenden und endlosen Geschlechtsgerüstern zu beschäftigen, die mehr Streitfragen hervorbringen als göttliche Erbauung im Glauben. Er spricht ja davon, was für Angreifer da waren. Und Timotheus war ja in Ephesus zurückgeblieben, dort hat Paulus ihn eingesetzt. Und Timotheus war dort in Ephesus als Ältester. Er beschäftigt sich nicht mit diesen ganzen Dingen. Und dann, wie er damit umgehen soll, Kapitel 4, Vers 7. Die unheiligen Altweiber-Legenden aber weise ab, dagegen übe dich in der Gottesfurcht. Paulus warnte Timotheus, dass für die Gemeinde eine Zeit kommen würde, in der bekennende Christen die wahre Lehre nicht hören wollen. Sondern in seinem zweiten Brief, in 2. Timotheus 4, schreibt Paulus auch am Ende seines Lebens an seinen Jünger Timotheus, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie, das ist ab Vers 3, die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Wir sehen überall dieses mit den Legenden, Mythen, Fabeln, die erzählt wurden. Und Petrus macht hier deutlich, das, was wir hier haben, das sind keine Mythen und Fabeln. Das sind wahre Erlebnisse. Sie werden das gleich noch sehen. Wir sehen unter anderem auch, dass Jesus auch vor der gleichen Gefahr warnt in seiner Bergpredigt, in Matthäus 7 nachzulesen, aber auch Paulus an die Ältesten insgesamt in Ephesus in Apostelgeschichte 20, aber auch beim Jünger, den Jesus liebte, Johannes, er erwähnt dasselbe. Wir schauen uns das jetzt alles aus Zeitgründen nicht an, aber wir sehen es überall durchgezogen, dass er immer wieder erinnert wurde und ermutigt wurde dazu. Und wir werden in unserer Predigtserie auch noch sehen, in 2. Petrus 2, Vers 2, dass diese Irrlehrer die Menschen von Gottes Wort abbringen wollen und ihnen tiefere Erfahrungen bringen wollen. Ihr müsst etwas Tieferes erleben, eine andere Ebene erleben, als das, was die euch erzählt haben, was die Apostel euch mitgegeben haben. Und diese tieferen Erfahrungen stehen gegen das Wort Gottes und der gesunden Lehre. Liebe Gemeinde, wenn wir uns umschauen und umhören, sind wir in unserer Zeit vielleicht genau an diesem Punkt, oder? Wo wir auf einmal angefochten werden und wo uns Leute auf einmal meinen, erzählen zu wollen, du musst diese Geisteserfahrung erleben, damit du überhaupt ein richtiger Gläubiger sein kannst. du musst dies oder jenes erst erleben und erfahren, damit du überhaupt wirklich gerettet bist. Ihr Lieben, lasst euch warnen davor, dass wir sensibel werden und dass wir geschärft sind, unsere Sinne geschärft sind, damit wir prüfen können anhand des Wortes Gottes, ob es richtig ist und was für Geister es sind, die wir unterscheiden müssen. Die Menschen werden verführt, weil es sich so interessant anhört. Und die Empfänger damals und wir heute müssen wach sein, weil gerade in der Zeit die Verführer kommen, in der Zeit der Ruhe, in der Zeit, wo es uns gut geht, wo wir auf einmal gemütlich werden und wir nach irgendwelchen Geisteserfahrungen suchen. Im ersten Brief war noch Verfolgung, dort war noch Druck. Und jetzt scheint Ruhe eingekehrt zu sein und Petrus muss sie warnen. Und er muss sie und uns damit aufrufen und warnen, Gemeinde, wache auf. Ich muss mich selber prüfen, ob ich mittlerweile eingeschlafen bin. Bin ich eventuell auf dieser Hängebrücke aus der Einleitung unterwegs und ich bin mächtig ins Schaukeln gekommen? Petrus musste sie aufwecken und das ist so unglaublich zu sehen. Schaut mal in Vers 12. Obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Obwohl sie es kannten und fest gegründet waren, muss er sie trotzdem warnen und aufwecken. Und das soll uns vor Stolz bewahren. Wir haben es auch nötig, liebe Geschwister. Wir haben es, jeder einzelne von uns, nötig. Wir haben Erinnerungen nötig. Wiederholung, sagt man so schön, ist die Mutter allen Lernens. Und wir müssen erinnert werden und aufgeweckt werden. Wir kommen zum zweiten Predigtpunkt. Nachdem Petrus seine Empfänger aufgeweckt hat, beginnt er nun mit einem Erfahrungsbericht. Und es ist hier so, als ob Petrus das Neue Testament mit dem Alten Testament verbindet und seine Leser auffordert, an diesem gemeinsamen Zeugnis festzuhalten. Schaut mal, die Verse 16 bis 18. Denn, wieder eine Begründung für das, was vorher geschrieben wurde. Wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen. Merkt ihr? Die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus, das, wovor er nachher in Kapitel 3 warnen wird. Es kommen ihr Lehrer, die sagen, diese Wiederkunft gibt es gar nicht. Und hier beschreibt er das. Sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit in ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Er beginnt hier damit und sagt, wir sind keinen Mythen gefolgt, keinen Fabeln gefolgt, keinen klug ersonnenen Legenden gefolgt. Das haben wir nicht gemacht, sondern jetzt beginnt er mit einem Erfahrungsbericht, den sie als Apostel erlebt haben. Und wir lesen hier von der Situation, an die Petrus sich erinnert, auf dem Berg der Verklärung. Petrus, Johannes und Jakobus durften mit Jesus gemeinsam auf den Berg der Verklärung gehen, wo Mose und Elia ihnen erschienen. Und wo alle Apostel wirklich fassungslos und sprachlos sind vor dieser Situation, die sie dort sehen, wie Jesus sein Gesicht erleuchtet wurde. Außer Petrus. Petrus sagte, lass uns hier drei Hütten bauen. War nicht so eine gute Idee. Aber alle schauen darauf und sagen, wie wunderbar, die Herrlichkeit. Und sie durften darüber nicht reden. Jesus verbietet ihnen darüber zu reden, als sie wiederkommen. Und Petrus sagte, wir sind keinen klug ersonnenen Legenden gefolgt. Und hier müssen wir darauf achten, dass wir sogar aus den inneren Reihen mittlerweile, also sogar moderne Theologen, anfangen auf einmal, ja, die Weichen anders zu stellen und sagen, ja, das Wort Gottes so wirklich wortwörtlich, wir müssen uns schon eingestehen, es sind wirklich welche, die sagen, wir müssen uns eingestehen, dass wir nicht alles so wörtlich verstehen können, wie es in der Bibel steht. Ihr Lieben, wenn die Bibel über eine Sechstageschöpfung spricht, dann spricht Gott über eine Sechstageschöpfung. Wissen wir, wie stark und mächtig unser Gott ist? Dann ist die Welt in 6 Tagen geschaffen worden. Das glaube ich. Das glaube ich zu 100%. Wir müssen diese Schriften und die Bibel nicht entmythologisieren, wie einige meinen. Wenn wir nicht klar, nicht fest an die Schrift und das Schriftverständnis bauen, kommen die Angriffe sogar von innen, aus den Reihen der Christen gegen die Bibel. Wenn Gott von einer nationalen Wiederherstellung Israels spricht, dann spricht er von einer Wiederherstellung Israels. Dann hat Gott eine Zukunft mit Israel. Das sind keine Typen und Mythen, die wir uns zusammenlegen müssen. Ja, du kannst die Bibel nicht so wirklich wörtlich nehmen. Doch, wir können es. Und wir waren gerade in Lutherstadt Wittenberg, deswegen bin ich davon wahrscheinlich auch so ein bisschen geprägt. wo wir abends nach den Vorträgen, haben wir so mit meiner Frau zusammen auf so eine diese Holzbänke, wo man so halb liegen kann. Vielleicht kennt ihr die, das ist am Segelflugplatz in Oerlinghausen auch. Da haben wir uns abends dorthin gelegt und haben dann auf diese riesengroße Schlosskirche geguckt, an der Martin Luther 1517 diese 95 Thesen an die Wand genagelt hat. Sola Scriptura war eine davon. Allein die Schrift. Ihr Lieben, allein die Schrift, wie herrlich. Ich wünsche mir manchmal noch viel mehr diesen Mut zu haben, wie ein Martin Luther, überall zu sagen, allein die Schrift und dafür einzustehen. Allein die Schrift. Petrus sagt, es waren nicht Mythen, sondern ein glaubhafter Erfahrungsbericht der Apostel. Und was für eine geniale Situation, von der Petrus hier schreibt, oder? Ich habe euch vorhin schon gefragt, ob ihr Situationen aus der Bibel kennt, wo ihr gern dabei gewesen wärt, aus dem Alten Testament. Petrus hätte hier ja auch andere Situationen beschreiben können, wo er zum Beispiel auf dem See Genezareth ging, beim Fischen, die Speisung der 5000. Oder vielleicht wärst du gern dabei gewesen bei Lazarus. Petrus nennt hier aber die Situation auf dem Berg der Verklärung aus Matthäus 17. Wir werden uns die Situation nicht anschauen, aber wenn ihr die nachlesen wollt, Matthäus 17 ab Vers 1, dort beschreiben wir die Situation beschrieben, wie sie auf diesem Berg der Verklärung sind. Und Petrus gibt hier drei Beweise gegen diese Anklage, dass sie diesen Legenden folgen würden. Er gibt ihnen einmal das Zeugnis des Sehens, wir haben es gesehen, wir waren Augenzeugen, dann des Hörens, wir haben diese Stimme gehört und wir waren dabei. Wir waren mit dort vor Ort und das sind drei Punkte, die er ihnen anbringt und sagt, wir haben ihn gesehen, wir haben die Stimme gehört und wir waren vor Ort. Wir sind drei Zeugen, die das bezeugen können von dieser Herrlichkeit. Ein Mittel gegen diese Legenden waren also die Augenzeugen der Apostel. Wir waren Augenzeugen, wir waren dabei, wir haben es gesehen und das schreibt er ihnen hier und schreibt es hier nieder. Und als ein Apostel nachberufen wurde damals, wenn wir uns darüber nachdenken, dann hatte er ein Anforderungsprofil und dieses Anforderungsprofil war, er musste Jesus gesehen haben. Petrus erinnert hier an die Situation auf dem Berg der Verklärung, das fasziniert. Er will direkt Hütten bauen. Eine super Idee. Und sagt, das ist hier so toll. Und das war ja nur der Himmel hat sich ein Stück weit aufgetan. Und Petrus sagt sofort, hier will ich bleiben. Lasst uns Hütten bauen. Für jeden Einzelnen von euch. Petrus war Fischer und kein Hüttenbauer. Aber er sagt sofort, lass uns hier bleiben. Kennst du das Gefühl, das Verlangen danach, ich will eine Gotteserfahrung haben? Wenn ich so eine Erfahrung hätte, wie Petrus da, dann wäre mein Glauben stärker. Wenn ich so ein Licht vielleicht sehen würde, wenn ich in den Wolken auf einmal einen Text sehen würde an Thomas, dann würde ich glauben. Oder wie aus der Einleitung, Daniel in der Löwengrube. Wenn ich dort dabei gewesen wäre. Oder David und Goliath. Aber was macht Petrus? Er sagt nicht, strebe danach, das auch zu erleben, was ich dort erlebt habe. Bete darum, dass du auch eine Erscheinung dann hast und wir das gemeinsam erleben. Bete dafür, dass du solche Dinge erlebst. Nein, schaut mal in den Text, was Petrus sagt, nachdem er darüber berichtet hat. Vers 19, wir kommen zum letzten Predigtpunkt. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Das ist eine Schlussfolgerung, die Petrus hier bringt. Nicht die Erfahrung, die ich erlebt habe. Nicht dieses Erlebnis auf dem Berg der Verklärung. Sondern weil sich dieses Erlebnis auf dem Berg der Verklärung, Mose als Gesetz, Elia, die Propheten, sind auf dem Berg der Verklärung. Und weil das sich einfach alles bestätigt. Und weil wir das sehen, dass sich das bestätigt. Und deswegen halten wir umso doller fest an diesem Wort. Umso doller halten wir fest an dem Wort. Nicht an unseren Erfahrungen, an dem, was wir erlebt haben. Sondern wir halten fest an dem Wort. Petrus stellt damit die Bibel über die Erfahrung. Das prophetische Wort, die Bibel, ist vollständiger, dauerhafter und autoritativer als jede Erfahrung irgendeines Menschen. Wie fest und gewiss sollte unser Glaube sein, dass wir so ein festes und gewisses Wort haben, dem wir vertrauen können, in dem wir lesen dürfen. Das prophetische Wort, das er hier nennt, bezeichnet natürlich das Alte Testament. Er macht hier diese Brücke, schlägt dazwischen AT und NT. Er wird noch auf die Apostel gleich nochmal eingehen. Und er sagt, dieses prophetische Wort, das sie damals hatten, war ja nicht nur die Propheten, sondern auch die Psalmen. Alles, was an Wort dort war, was sie bekommen hatten, wir halten daran fest. Und er gibt auf die Aufgabe mit, ihr tut gut daran, darauf zu achten. Wir tun gut daran, darauf zu achten. Und wir haben es auch schon gesehen in unserer Predigtserie aus dem 1. Petrusbrief. Der Echtheitsbeweis deines Glaubens. Ich will euch ermutigen, 1. Petrus 2, 1 bis 3. Das sind wirklich tolle Verse, die man auch auswendig lernen kann und für seinen Alltag mitnehmen kann. So legt nun ab alle Bosheit, allen Betrug, Heuchelei, Neid und alle Verleumdungen. Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Und vielleicht erinnert ihr euch daran, ich habe damals diesen Satz umgedreht. Der Sinn des Satzes verändert sich dadurch nicht, aber es wird vielleicht etwas klarer, was Petrus sagen möchte. Und jetzt können wir diesen Satz einfach mal rückwärts lesen. Also nicht die Worte rückwärts, das ist auch spaßig, aber das machen wir jetzt nicht. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, und legt ab allen Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid und alle Verleumdung. Seht ihr das? Es ist ein Echtheitsbeweis unseres Glaubens. Wenn du wirklich geschmeckt hast, dass der Herr freundlich ist, sei begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes Gottes. Es ist ein Echtheitsbeweis, wie begierig wir sind nach dem Wort Gottes. Dass wir danach streben, dass wir danach eifern. Lass uns zurück zu unserem Text heute kommen. Petrus sagt, wir halten fest, umso fester an diesem völlig Gewissen. Er macht das richtig klar. Und dann sagt er in Vers 20, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Mit Weissagung der Schrift, damit meint er jetzt die ganze Bibel. Dieser Ausdruck bezieht sich in erster Linie natürlich auf das AT, wie ich eben schon gesagt habe. Darüber hinaus umfasst er aber auch das NT und die Schriften der Apostel, die wir haben. Wir sehen nämlich am Ende von 2. Petrus einen Vers, den vielen wahrscheinlich auch so ein bisschen wie Butter runtergehen wird oder wie Öl runtergehen wird, dass man sagt, wir sind nicht alleine auf dieser Welt. 2. Petrus 3, Vers 15, dort schreibt er nämlich, dass auch die Schriften von Paulus inspiriert sind. 2. Petrus 3, Vers 15. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit. Ich wollte eigentlich hier jetzt aufhören zu lesen, aber um uns alle zu ermutigen, lesen wir Vers 16 auch noch mit. So wie auch in allen Briefen, wo er uns von diesen Dingen spricht. In ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Das heißt, wir sehen, manche Sachen sind vielleicht nicht direkt so zu verstehen, dass wir sie sehen und sagen, ach, guck, so ist es. Die Bibel ist für einfache Leute geschrieben. Das will ich auch klar machen. Wir können es lesen, wir können es verstehen. Jeder kann durch Lesen der Bibel gerettet werden. Daher kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber aus dem Wort Gottes, ne, Römer 10. Wir können diese Rettung im Wort Gottes erleben, durch Lesen. Es muss nicht, so wie es die Kirche in den frühen Jahren angefangen hat zu proklamieren, sie muss unbedingt durch irgendwas für Weise und Gelehrte weitergegeben werden. Nein, wir können die Bibel verstehen, wenn wir sie lesen, wir können in ihnen das ewige Leben finden. Und Petrus sagt, es ist nichts von eigenmächtiger Deutung. Das heißt, es hat sich niemand selber einfach ausgedacht. Keiner dieser Männer, die diese Bibel geschrieben haben, haben sich einfach irgendwas erdacht und irgendwas für klug, ersonnen Legenden und haben was zusammengeschrieben. Nein, sie wurden vom Heiligen Geist getrieben, diese Dinge aufzuschreiben. Sie wurden getrieben. Und eigenmächtige Deutung hat hier zweierlei Bedeutung. Zum einen natürlich das, was ich jetzt eben kurz beschrieben habe. Es hat sich niemand eigenmächtig ausgedacht, dass er etwas aufgeschrieben hat. Aber viele Ausleger sind sich auch sicher, dass Petrus damit auch noch eine zweite Seite meint, und zwar, dass nicht jede Schrift von eigener Deutung ist, dass man quasi einen Text einfach rausnehmen kann, weil das würde nämlich dazu passen, dass Leute sich das dann rausnehmen und sagen, ich baue mir meine eigene Theologie auf, ich baue mir meine eigene Religion auf und ich habe meine eigenen Ideen, das sind dann die Sekten, die wir dann nachher sehen, Sekten und Irrlehrer, die Menschen verführen, weil sie vielleicht sich einen Text rausnehmen und sagen, ich baue darauf meine Theologie auf. Und das kennen wir in der heutigen Zeit vielleicht auch. Dort werden auf einmal Gesetze und Regeln sich ausgedacht, weil man vielleicht eine Stelle gefunden hat, reißt sie aus dem Zusammenhang raus und dann verurteilt man vielleicht sogar den einen oder anderen, weil er dies oder jenes nicht so sieht wie ich, obwohl es nur mit einem Bleistift geschrieben ist, obwohl es kein festes Gesetz und eine feste Regel ist, die Gott uns vorschreibt. Sie haben nichts aus eigenmächtiger Deutung geschrieben. nichts, was sie sich ausgedacht haben. Die Propheten haben sogar Sachen aufgeschrieben, wo sie noch gar nicht wussten, was bedeutet das eigentlich. Das haben wir auch im 1. Petrusbrief gesehen. Das ist wunderbar. Das hängt alles miteinander zusammen. 1. Petrus 1, 10 bis 11 schreibt er darüber, dass das, was die Propheten uns geweissagt haben, die sie selber noch nicht verstanden. Diese Rettung mit Christus. Menschen haben geschrieben, getrieben von dem Heiligen Geist, wie wir hier in Vers 21 sehen. Keine eigenmächtige Deutung, sondern getrieben. Und die Theologen nennen das verbal inspiriert. Und ich werde darauf nicht eingehen. Ich maße es mir nicht an, in dieser kurzen Zeit ein Seminar über die Glaubwürdigkeit der Schrift zu halten, wo andere Männer wie Benedikt Peters eine ganze Woche für brauchen. Aber das ist wirklich wunderbar, das zu sehen, um dann einfach nur festzustellen, wie herrlich das Wort Gottes ist und wie glaubwürdig diese Schrift doch eigentlich ist. Und wir haben so einen Riesenschatz. Und dieser Schatz ist noch viel wertvoller, als wenn wir an die Kindergeschichte denken, Gold vom Himmel regnen würde. Wir haben so einen Riesenschatz in unseren Händen. Und die ist nicht von eigenmächtiger Deutung. Wer das zum Beispiel auch noch studieren möchte, gerade aus dem Alten Testament, wir werden es jetzt nicht lesen, aber in 2. Samuel 23, 1 bis 2 beschreibt David nämlich, wie er getrieben wurde, das zu schreiben, wie er durch den Geist durch ihn gesprochen hat. Das heißt, David wusste, dass er Wort Gottes aufschreibt. Und Petrus bestätigt das Ganze auch in Apostelgeschichte 1, Vers 16, dass der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat. Wir sehen, die Schrift lädt sich mit der Schrift aus. Keine eigenmächtige Deutung von Stellen, die wir aus dem Zusammenhang reißen. Und wir sehen hier auch noch, was die Schrift noch ist. Wir sollen darauf achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint. Ein Licht. Und das Licht ist unser, das Wort, das wir in den Händen halten. Und der dunkle Ort ist die Welt, in der wir leben. Es ist ein Licht an einem dunklen Ort, bis der Morgenstern erwacht oder aufgeht in euren Herzen, wie wir in Vers 19 sehen. Wir wünschen uns vielleicht manchmal eine Erleuchtung auf alle Fragen des Lebens. Soll ich diese Person heiraten? Ich schaue jetzt mal extra nach rechts ein bisschen. Soll ich vielleicht dieses Studium beginnen? Soll ich diese Ausbildung starten? Da wünschen wir uns vielleicht manchmal so ein Licht, das irgendwie erscheint und das irgendwie auf Ja oder Nein geht. Und wir wissen, ja, jetzt soll ich es machen oder nicht. Die Bibel hat auf alle Fragen des Lebens eine Antwort. Nicht zwangsläufig vielleicht auf die Frage, was machen wir heute Abend? Aber wir finden Prinzipien, die wir ausarbeiten können, wo wir jede Frage des Lebens mit der Schrift beantworten können. Sola Scriptura. Glaubst du das? Weißt du das? Hast du das erfahren und erlebt? Ich war total fasziniert, dass immer wieder in meinem Leben auch durch Männer, die mich angeleitet haben und mir das gezeigt haben, dass du auf jede Frage, die du hast, findest du die Antwort in der Schrift. Du kannst Prinzipien ausarbeiten und sehen, Gott zeigt uns, die Schrift ist allgenugsam. Nicht genügsam, genugsam. Diese Stelle, die wir hier haben, ist mit einer Schlüsselstelle für diese Inspiration der Schrift. Wir haben das Wort Gottes in unseren Händen. Und diese Menschen, die das geschrieben haben, waren vom Heiligen Geist getrieben. Der Heilige Geist ist der oberste Wirkende. Seine heiligen Menschen, die es geschrieben haben, waren nur Werkzeuge in seiner Hand. Und sie waren dabei nicht irgendwie so in Trance oder so und wussten nicht, was sie da wirklich schreiben. Nein, wir haben auch Stilmittel, wir haben unterschiedliche Charakterzüge. Wenn man einen Paulus zum Beispiel liest und man kommt dann, liest einen Brief einfach mal, dann nächsten Brief, irgendwann merkt man so, das hat so einen paulinischen Vibe. Man spürt so, Paulus hat so eine Art und Weise, wie er schreibt. Und das ist herrlich, das macht die Bibel richtig lebendig. Das ist richtig schön. Und das ist gut so. Und der Heilige Geist inspirierte die Schrift wirksam und diese Männer wirksam zu sagen und zu schreiben, was er in den Mund gelegt hat. Und das ist schön. Und wir waren Anfang des Jahres mit einige von euch waren mit dabei, bei Volkmar Schitter auch auf dem Seminar in Hohenloh. Und er hatte auch noch mal, ist auch nochmal darauf eingegangen, gerade auf dieses, wie schön und wertvoll es doch ist, dass wir die Schrift in unseren Händen halten. Dass wir das Wort haben. Dass es gelesen wurde, weil wie schnell würde es denn nämlich gehen, dass es bei Jona zum Beispiel nur noch um den Fisch geht? Wenn wir über Jona nachdenken, über die Geschichte von Jona, dann denken viele sofort an Wal. Wir lesen im gesamten Buch Jona nichts von einem Wal. Es war ein großer Fisch. Wahrscheinlich ein Wal. Aber wir lesen nichts von einem Wal. Und wenn jetzt der Großvater dem Vater, dem Kind, und das immer so weitergehen würde, und wir würden uns die Geschichte immer nur per Mundpropaganda weitererzählen, wie schnell könnte da auf einmal eine Verwirrung und etwas reinkommen, was da nicht reingehört? Dann würde Noah keine Arche mehr gebaut haben, sondern vielleicht ein Floß. Und dann wäre Jonah vielleicht auch einfach nur noch der Walfisch, obwohl wir nirgends was von einem Wal lesen. Und was meint ihr, wie lange es gedauert hätte, bis unzählige Pilger zu dem Wal gepilgert wären, dem wir Deutschen sogar schon einen Namen gegeben haben? Der Timmy. Wie viele wären hingelaufen? Oh, der Wal, kennst du diese Geschichte? Da ist ein Wal und der bläht sich auf einmal auf. Da ist vielleicht ein Mensch drin. Ich übertreibe bewusst. Aber merkt ihr, wenn wir uns nur an diesen Geschichten uns daran erinnert hätten und darüber nachgedacht hätten, dann würde die große Führung und Weisung Gottes gar nicht so zum Ausdruck kommen, die wir in seinem Wort haben. Und Gott hat sich dazu entschieden, sich in seinem Wort uns zu offenbaren. Wir sehen es in 2. Timotheus 3, Vers 16 bis 17. Ich werde gleich schließen, ich verspreche euch das. 2. Timotheus 3, die Verse 16 bis 17, eine Stelle, die wir auch unbedingt noch lesen müssen heute, wo es um die Inspiration der Schrift nämlich geht. Und dort schreibt Paulus an seinen Jünger Timotheus, bevor er stirbt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zugerüstet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Wir haben alles. Wir haben alles in der Schrift. Und alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und ich tue jetzt etwas, was ich eigentlich gar nicht darf. Und ich würde da in der Bibelschule auch richtig Ärger für kriegen, weil ich nämlich kein Griechisch kann. Ich spreche kein Griechisch und man soll es auch nicht vermitteln, dass man die Bibel nur verstehen kann, wenn man Griechisch kann. Das stimmt nicht. Wir können die Bibel so lesen. Wir haben wunderbare Übersetzungen. Aber dieses Eingegeben, was hier steht, dort steht im griechischen Urtext Theopneustos. Und das kann ich euch erklären, weil das sehr einfach ist. Wir kennen diese zwei Worte. Theo, Gott, Pneuma, Geist. Gott gehaucht, Gott gegeben. Alle Schrift ist von Gott eingehaucht. Ist das nicht wunderbar? Ist das nicht herrlich? Und wir haben dieses Wort in unseren Händen, wir haben es vor uns liegen. David besiegt Goliath. Ein Riesenerfolg in seinem Leben. Wärst du denn dabei gewesen? Würdest du sagen, dann würde ich glauben. Dann hätte ich ein richtig lebendiges Glaubensleben. Wisst ihr, was nach David und Goliath passiert ist? David und Bathseba. Und was musste dann passieren? Ein Prophet musste zu David hingehen, ihm eine Geschichte erzählen und sagen, was würdest du da tun? Und auf einmal fängt David, ja, den muss man auf jeden Fall bestrafen. Und dann sagt der Prophet zu David, und genau dieser Mann warst du. Und dann lesen wir das Bußgebet von David im Psalm. Ihr Lieben, die Bibel ist so herrlich. Es ist so schön. Auf alle Fragen unseres Lebens hat sie eine Antwort. Wir müssen sie nur lesen. Wir haben hier das völlig gewisse prophetische Wort. Lasst uns daran festhalten. Wir tun gut daran, dass wir darauf achten, wie auf ein Licht an einem dunklen Ort. Meine lieben Geschwister, seid wachsam. Wacht auf und erinnert euch, war das Thema der heutigen Predigt. Und das habe ich auch in erster Linie mir selber gepredigt. Auch in der Verantwortung, in der wir stehen. Dass wir wachsam sind, dass wir uns aufwecken lassen. Wie kann man das praktisch anwenden? Familien, Eltern, lest das Wort mit euren Kindern. Führt Familienandachten ein. Unterweist sie. Und ich weiß, wenn Kinder im unterschiedlichen Altersstadium sind, kann man auch mit der Kinderbibel starten oder mit guten Andachtsbüchern. Unterweist sie. Ihr Kinder und Teenies, ich will euch ermutigen, lest die Bibel. Schlagt die Bibel auf, lest die Bibel. Auch Jugendliche und Erwachsene, studiert die Bibel. Wenn wir 4 Kapitel am Tag lesen, schaffen wir es, die Bibel in einem ganzen Jahr durchzulesen. Nur 4 Kapitel, das sind 15 Minuten. Und ich werde jetzt nicht in die Kerbe einhauen mit Bildschirmzeit, dass wir unser Handy rausholen, mal gucken, ob wir 15 Minuten irgendwo einsparen können von irgendeiner App. 15 Minuten, um die Bibel in einem Jahr durchzulesen, pro Tag. Natürlich darf man dafür auch das BKO nutzen. Wir haben morgen Matthäus und Markus. oder auch Bibelschulen besuchen. Nach dem Sommer starten wieder die neuen Schuljahre. Ich glaube, die Bewerbungsfenster sind schon wieder alle geöffnet. Vielleicht ist es gerade für dich dran zu sagen, ich will mal verpflichtend die Bibel durchlesen. Ich will mich dazu verpflichten zu sagen, in einem Jahr oder in 10 Monaten gehe ich durch die Bibel durch. Vielleicht ist es gerade bei dir dran, ich will dich dazu ermutigen, das zu tun. Aber ich habe auch etwas anderes mitgebracht. Ich habe ein paar Exemplare da, wenn es nicht ausreichen sollte, werde ich welche nachbestellen. Kommt gerne zu mir, ich habe euch Lesezeichen mitgebracht. Und das ist keine Werbung für irgendwas oder irgendjemand, sondern hier drauf steht einfach nur 2. Timotheus 3, 16 bis 17. Und hinten sind so kleine Felder mit Zahlen. Und das ist jedes Bibelbuch einfach mit einer Zahl, das Bibelbuch mit den Kapiteln. Und jedes Mal, wenn du ein Kapitel gelesen hast, streich es durch und leg dir es dann in deine Bibel rein. Und so kannst du gucken, wie weit bin ich schon? Habe ich schon die ganze Bibel gelesen? Weil ich weiß selber, wie es ist. Dann ist man bei 3. Mose und dann denkt man sich, oh, jetzt die ganzen Namensregister und so. Deswegen, ich will euch ermutigen dazu, das als Anwendung für heute, für die Predigt. Versprich Gott heute noch, dass du sein Wort lesen willst und wirst. Mach Nägel mit Köpfen. Ein Echtheitsbeweis deines Glaubens, wenn du wirklich geschmeckt hast, dass der Herr freundlich ist. Sei begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes. Der Herr segne euch und uns alle darin. Amen. Ja, ich würde gerne bete ich noch. Lass uns aufstehen, ich werde noch ein Gebet sprechen. Und du darfst in dem Gebet auch selber im Stillen für dich Gott eine Antwort darauf geben und ihm auf dieses Wort antworten. Mein himmlischer Vater, treuer Gott, ich komme zu dir und danke dir, dass du so unglaublich groß bist, dass du so unglaublich reich bist. Vater, danke dafür, dass wir dein Wort in den Händen halten dürfen, dass wir daran umso fester festhalten wollen, an diesem prophetischen Wort, weil wir wissen, dass du es inspiriert hast, dass du es uns gegeben hast. Und dieses Wort hat eine Absicht für unser Leben, Herr, dass wir dich verherrlichen, dass du groß gemacht wirst. Danke dafür, dass du dich uns Menschen zuwendest, dass du uns nahest, Herr, dass wir die Geschöpfe sind, denen du dich nahest und wo du sagst, dass ich möchte Gemeinschaft mit ihnen haben. Herr, bitte vergib, wo wir so oft dieses Wort einfach nur verstauben lassen in unseren Schränken und wir es einfach nicht genug lesen und nicht genug Zeit in deinem Worte mit dir verbringen. Herr, bitte hilf du uns, dass jeder Einzelne von uns sich da neu ausrichten lassen kann, dass wir erneuert werden und dass wir wirklich begierig sind nach dieser unverfälschten Milch des Wortes. Herr, ich danke dir für diese wunderbaren Bücher, die wir einfach als einzelne Briefe, als Poesie, Lieder, Gesetzesbücher, Namensregister, Erfahrungsberichte, Herr, dass wir das alles einfach in den Händen halten dürfen und wir es lesen und studieren dürfen. Bitte segne dieses Wort, das heute auch ausgestreut wurde, dass es auf einem fruchtbaren Boden gefallen sein könnte und dass es Frucht tragen könnte. Amen.